Hallo, schön, dass du da bist zum IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Trainerin und Coach für das Unternehmen IFSM und ich hatte heute Martin Rugert im Interview, ein sehr geschätzter Trainerkollege von mir. Und bevor er Trainer geworden ist, war er lange Jahre lang bei der Bank und erzählt uns jetzt heute mal seine Sichtweise zum Thema Digitalisierung in der heutigen Zeit. Aber, und das ist jetzt das Interessante dabei, auch nochmal runtergebrochen auf die verschiedenen Arbeitsprozesse, die im Unternehmen stattfinden. Was passiert mit den Arbeitsprozessen? Wie geht er vor allem in Trainings und Workshops damit um? Was sind so typische Themen, die dann bei den Führungskräften oder Personalentwicklern hochkommen und wie die Strukturen sich auch teilweise verändern durch die Digitalisierung. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo Martin!
Hallo Lisa, grüß dich.
So, sehr schön, dass ich dich jetzt hier im Interview habe. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du dich bereit erklärt hast, einfach mit mir über dein Thema zu sprechen. Vielleicht erzählst du jetzt einfach erstmal, wer du überhaupt bist und wo du herkommst und ja, was du bisher gemacht hast.
Ja, mache ich gerne. Also, ich fange mal vorne an. Ich hatte er hat mich an zwei Unternehmen beworben. Das eine war eine Bank und das andere war Sozialarbeiter. Und irgendwie mache ich jetzt beides. Das heißt, ich bin in der Wirtschaft tätig und mit Menschen. Damals hatte die Bank schneller zugesagt als die Stadt. Insofern kam ich eben zur Bank und bin dort aber gleich in die Personalentwicklung, würde man heute sagen. Damals war das noch Aus- und Weiterbildung und habe mich da eigentlich von Beginn an immer damit beschäftigt. Es begann mit Vertriebstraining, Azubi-Training, Kommunikationstraining. Und dann eben weiter in das Führungstraining, habe dann auch zweimal gewechselt und bin dann auch selber noch in eine Führungsposition als Personalleiter bei einer Bank mit ungefähr 1000 Mitarbeitern gekommen, habe auch ein eigenes Team geführt, auch dort Fusionserfahrung gesammelt, weil das eben eine Zusammenführung von zwei Instituten war und auch die Zusammenführung meiner eigenen Abteilung aus zwei Vorgängerhäusern. Genau. Und da hat mich eigentlich immer schon dieses Thema beschäftigt, wie arbeiten Menschen zusammen, was bringt das alles mit sich, dass wir in Teams arbeiten, dass wir sowas wie Führung haben, dass dabei Konflikte aufkommen. Und das ist eben zum einen hauptberuflich in meiner Haupttätigkeit und dann auch seit über 20 Jahren schon nebenberuflich in Trainings für andere Firmen und Institutionen, auch in anderen Branchen. Und seit 10 Jahren mache ich das jetzt eben selbstständig, weil es dann irgendwann einfach so war, dass beides parallel nicht mehr ging. Und sich dann einfach die Option ergab, das auch freiberuflich zu machen. Und so arbeite ich jetzt, habe eine eigene Firma und bin in einer sehr engen Kooperation ja mit euch bei IFSM. Und einen Großteil meiner Arbeit mache ich eben halt auch mit IFSM zusammen und einen Teil für ein paar andere Kunden auch selber.
Und wo treffen wir dich jetzt gerade und heute? Erzähl mal, wie war heute dein Tag bisher? Was hast du Schönes gemacht? Wo erwische ich dich jetzt gerade?
Im Moment gerade zu Hause. Und zu Hause ist im schönen Niefern-Öschelbronn. Das kennt wahrscheinlich wenige. Das liegt auf der Grenze zwischen Baden und Württemberg, so in der Nähe von Pforzheim. Und dafür, wer das auch nicht kennt, zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Also ich komme aus dem Süden von Deutschland. Südlich von mir fängt der Schwarzwald an. Da gucke ich auch so hin, wenn ich aus meinem Arbeitszimmer gucke. Da sind so die ersten Ausläufer des Schwarzwaldes. Und da sitze ich gerade in unserem Haus, in meinem Arbeitszimmer. Genau. Und heute früh hatte ich... Das ist noch so ein Teilthema, das ich auch habe. Ich war heute früh bei einem Gespräch an der Hochschule hier in Pforzheim. Da habe ich einen sehr engen Draht, auch seit über 25 Jahren zur Fakultät der Personaler, weil ich da ja eben ursprünglich herkomme und habe mit denen zusammen die ersten Überlegungen für ein Career Center an der Hochschule entwickelt. Da bin ich immer wieder in Kontakt mit verschiedenen Orten zu Vorlesungen, gebe ab und zu Trainings, bin da auch in solchen Netzwerkzirkeln dabei, um auch so ein bisschen Kontakt aus meiner heutigen Sicht zu den jungen Menschen und den Nachwuchsmenschen zu halten. Genau, und dann hatte ich noch eine schöne sonnige Joggingrunde und kam rechtzeitig zum Podcast wieder an den Rechner.
Ja, perfekt. Das bietet sich ja heute wirklich an.
Genau, das war der Tag soweit.
Was magst du so an der Arbeit mit der Hochschule? Warum war dir das wichtig?
Also ich war immer gerne Personalentwickler und dann im Anschluss eben auch Trainer, Moderator. Und was sich da so alles weiterentwickelt hat und auch Personaler letztendlich, ich habe ja nicht nur die Personalentwicklung, sondern auch die eigentliche Personalarbeit gehabt. Und finde es einfach schön, wenn das Menschen auch machen und die ja dann auch einen Wunsch und ein Bedürfnis haben, in den Bereich zu gehen, der mir selber am Herzen liegt. Und da bin ich einfach gern aktiv drin in diesen Gruppen. Und das fordert auch immer, weil klar, wenn die jetzt ins Personalgeschäft gehen und in das PE-Geschäft, sind es natürlich auch die aktuellen Themen, die interessieren, eben nicht die historischen, wie das mal war, wie ich das gelernt hatte früher. Und auch mich da immer wieder damit zu beschäftigen, auch fordern zu lassen von deren Fragen. So, das finde ich ganz spannend. Mhm. Und so dieses Klima auch in der Hochschule, die Idee des Campus und dass man sich da trifft und in den Austausch geht, das ist einfach auch ein schönes Klima, eine schöne Umgebung immer wieder.
Ja, total.
Und also, ist einer der wenigen Aufträge, zu denen ich nur 10 Minuten fahren muss.
Ja, in unserem Job auch mal einfach gern gesehen, auch mal so Jobs zu haben, wo man fast zu Fuß hinlaufen kann.
Prompt kam ich fast zu spät, weil wenn es so nah ist, fährt man natürlich knapp los und dachte ich wieder, ja, das hat auch Nachteile.
Das stimmt. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir ging das ähnlich an der Uni, einfach dieser kritische Austausch mit den Themen und das Hinterfragen und auch einfach die Fragestellungen, die dann von anderen kommen, die einen dann auch nochmal so weiterdenken lassen. Ne? Das ist wirklich sehr schön. Das stimmt. Ja, und wie kamst du dann eigentlich zu IFSM? Wann war das? Und war es über Uwe oder über Klaus?
Ich muss gerade überlegen, ich habe mich 2009 selbstständig gemacht, also bin jetzt in meinem 10. Jahr und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir 2010 oder 2011 zusammenkamen. Der Kontakt kam über Klaus. Ich hatte mit Klaus eine gemeinsame Ausbildung 1996, also schon ewig lange zurück. 20 Jahre gut oder mehr als 20 Jahre.
Mhm. Welche Ausbildung habt ihr gemacht?
Das war beim Team Rosenkranz, die Prozessberaterausbildung. Der Klaus war da in einer parallelen Ausbildung, die gleichzeitig stattfand, im gleichen Hotel an mehreren Modulen. Und da haben wir uns getroffen. Und also ich kann zumindest für mich sagen, irgendwie mochte ich den auch. Und der kam halt auch ins Reden. War dann aber klar, dass jetzt sozusagen im Anschluss unsere Wege sich auch wieder trennen. Klaus war damals, weiß gar nicht, vermutlich noch bei der BBK oder hat halt eben bei einer Firma gearbeitet. Wo, weiß ich gar nicht genau. Und aber wir haben uns immer so ein bisschen im Auge behalten, oft auch über Bande der anderen, die halt in der Ausbildung waren, die mit denen ich mehr Kontakt hatte und dann vielleicht Klaus aber auch wieder. Und so kam das dann irgendwie, ich müsste mal Klaus fragen, woher er es wusste, hat er immer mitbekommen, dass ich jetzt in die Freiberuflichkeit gehe. Und dann gab es halt die Option, sich auch was miteinander zu tun. Und das ist jetzt eben halt auch schon, ich vermute, 8 oder 7 Jahre her, wo wir dann da zusammenkamen und seither auch wirklich intensiv zusammen Dinge entwickeln. Ich da auch im Institut ein Stück eingebunden bin und genau. Ich möchte ihn mal fragen, woher er das dann damals wirklich wusste. Also mich wundert es ja dann nicht, wenn einer anruft und sagt, ich habe gehört, du bist jetzt freiberuflich, können wir dann was zusammen machen. Aber ich habe, glaube ich, nie gefragt, woher weißt du das? Weil es mir auch wurscht war. Also dachte ich, okay, ich fand die Idee an sich gut.
Ja, hast du einfach ja gesagt.
Genau, da bin ich gut, wenn ich sage dann mal ja.
Genau, hast gesagt, ja, ich will.
Genau, ja, ich will. Gut. Nee, so kamen wir zusammen und dann eben auch in dem Prozess der Zusammenlegung oder Zusammenführung der beiden Institute zu IFSM habe ich dann eben auch Uwe und auch den Teil, der eher so aus dieser Welt des Sales Managements kommt, auch kennengelernt und auch die Trainer dort kennengelernt. Und so ist meine Sozialisierung bei IFSM gelaufen.
Ja, sehr schön.
Und wir haben uns natürlich auch da kennengelernt.
Und wir haben uns da auch kennengelernt, genau. Jetzt erzähl uns doch mal, was so gerade dein, ja, ich sag jetzt mal Herzensthema ist oder was dich gerade sehr beschäftigt. Du bist ja jetzt, wie wir schon gehört haben, einfach auch schon sehr lange arbeitest du mit Unternehmen zusammen, warst selbst Führungskraft, warst in der Personalentwicklung und jetzt Trainer. Was bewegt dich gerade? Was ist gerade dein Kernthema?
Also wenn man eine ganz große Überschrift möchte, ist so die Frage, wie verändert sich Arbeit gerade und künftig und was bedeutet das für Zusammenarbeit und darin natürlich auch, was bedeutet das für Führung? Und wenn man noch genauer werden möchte, was bedeutet das für das Rollenverständnis, was bedeutet das für Führungsinstrumente, bis hin zu Themen wie, welche Zukunft haben solche Personalthemen wie Zeiterfassungssysteme, Beurteilungswesen, was ist also so Materialisierung von Kooperation, also auf einer ganz operativen Ebene, aber eben halt auch auf der anderen Seite auf einer Ebene von Haltung und von Rollenverständnis. Mhm. Ich glaube, da verändert sich vieles und es wird auch noch so weitergehen. Es beschäftigt auch viele der Kunden, merke ich so, die einfach auch merken, wir sehen da große Veränderungen, zum Beispiel die Beschleunigung von Veränderungsprozessen. Eine Veränderung geht die andere über. Wir müssen schneller reagieren, zum Beispiel um eines noch rauszugreifen. Und gleichzeitig erleben, wir haben aber noch Prozesse und Tools für das Thema, wie arbeiten wir zusammen, und auch für das Thema Personal, die das immer schwerer bis hin gar nicht mehr abbilden. Mhm. Und da kommt eine Herausforderung. Und gleichzeitig ist auch die Frage, wollen wir das überhaupt? Also wie schaffen wir auch diese Transition, dass wir tatsächlich auch mit diesen neuen Rahmenbedingungen besser zurechtkommen, zum Beispiel mit dem Thema, was ja oft in der Agilität so ein großes Thema ist, finde ich, wir können nicht warten, bis wir alles wissen und dann anfangen, sondern wir müssen anfangen, obwohl wir noch nicht genau wissen, was das Ziel ist. Das ist ja so eine klassische Sache, finde ich immer. Die Menschen wurden immer gesagt, fang erst an zu tun, wenn du genau weißt, wo das Ziel ist. Jetzt sind Ziele sehr fluide und sehr beweglich und disruptiv, und was da alles an Schlagworten auch da ist, dann ist dieses Prinzip halt einfach auch nicht mehr haltbar. Mhm. Und da finde ich, ist es so eines natürlich auch mit neuen Modellen und mit neuen Ansätzen die Unternehmen zu befruchten, konfrontieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, und das andere ist halt auch, mit Menschen und Teams auch daran zu arbeiten, was macht es mit mir, dass da so meine bisherige Rollen- und Wertewelt vielleicht sich verändert, und wie finde ich auch eine neue Stabilität in dieser neuen Welt. Also eher so diesen persönlichen Teil und dann natürlich auch diesen operativen Teil. Also was heißt das ganz konkret für Instrumente der Zusammenarbeit, für die Organisationsform, für die Strukturen, was heißt das für Hierarchien, was heißt das für Kommunikationswege im Unternehmen und so weiter. Mhm.
Also würdest du sagen, was wir gerade oder was du vielleicht oft in Unternehmen erlebst, ist es, es wird immer schneller und so weiter, ne? Also auch durch diese Digitalisierung und durch diese Schnelllebige, dass die, dass die Unternehmen da so ein bisschen hinterherhinken mit den Modellen und so weiter und mit ihren Arbeitsvorgängen oder Abläufen, also dass die hinterherhängen und da dem gerade noch nicht so gewachsen sind und dann irgendwie merken, okay, ja, die Anforderung kommt von außen, die Schnelllebigkeit ist da, aber die Wege, die wir bisher gegangen sind, die sind vielleicht gerade zu alt, oder was ist es, was würdest du sagen?
Machst vielleicht mal ein Beispiel fest. Es kommt aus einer Verwaltung, die sind vielleicht dann auch jetzt nicht gerade vorne dran in diesen Entwicklungen. Ich habe eine Führungskräfte gefragt, wie häufig verändert sich was in ihrem Job? So größere Dinge. Und meinte sie, naja, so einmal im Jahr, nicht alles, aber eine Sache verändert sich tatsächlich gravierend. Und die Art, wie das normalerweise dokumentiert wird in der Verwaltung, aber auch in vielen anderen Organisationen, ist die Stellenbeschreibung. Wo da eben drinsteht, was der Mensch zu tun hat, was seine Hauptaufgaben sind. Da war eine Personalerin da und habe ich gefragt, wie lange dauert es denn gerade aktuell bei Ihnen, bis Sie die Stellenbeschreibung überarbeitet haben? Also der Prozess, der sozusagen dieses Dokument erstellt, woran der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich orientieren soll und kann, was ist denn meine Aufgabe, was ist noch Abgrenzung, was ist auch nicht meine Aufgabe, was ist meine Verantwortung. Personal hat kurz nachgedacht und sagte, das dauert ungefähr 1,5 Jahre. Und dann wurde ihm was klar, nämlich wir haben eine Veränderungsgeschwindigkeit von 1 Jahr, aber der Prozess, wie wir das dokumentieren, dauert 1,5 Jahre. Mhm. Heißt, wir dokumentieren etwas, nachdem es schon wieder weg ist. So, also, und da kann man natürlich sagen, hey, da müsste es schneller machen. Oder man müsste sich überlegen, ist das diese Form, dass wir das in sowas niederlegen und aufschreiben, was hat jemand zu tun? ist das noch hilfreich in einer Zeit, wo das eben nicht für 10, 20 Jahre stabil ist, sondern brauchen wir was anderes? Ne? Also brauchen wir überhaupt noch was? Und viele Unternehmen sagen ja auch, ja, wir definieren keine Tätigkeiten mehr, sondern Verantwortlichkeiten, weil die ein bisschen stabiler sind. Das wäre ja eine, das hört sich immer banal an, aber es wäre ja ein Schritt nach vorne zu sagen, wir versuchen jetzt nicht unbedingt viel, viel schneller die Stellenbeschreibungen zu machen, weil das ist endlich, ne? Wir rennen immer nur hinterher. Genau. Und ich glaube, da gibt es viele Themen und nicht umsonst werden ja auch gerade, entwickeln sich ja viele, viele Arbeitsformen wie agile Formen, iterative Formen und, wo Versuche da sind, wie kann die Arbeit besser und anders organisiert werden, bezogen auf diese ganzen Veränderungen und Geschwindigkeit ist eines, was du gesagt hast, aber auch für mich auch nochmal ein Thema, die Komplexität, das heißt, ich merke, ich habe eigentlich immer wieder Kooperationsnotwendigkeiten über Hierarchien und über Bereiche hinweg. Und es funktioniert in der klassischen Organisation halt immer nur über die Hierarchie, wird dadurch sehr, sehr langsam. Mhm. Oder beim Geschwindigkeitsthema, also wenn der Spezialist in Bereich A mit dem Spezialist in Bereich B kooperieren müsste zugunsten eines Themas, ist es halt häufig nur machbar, indem sozusagen eine hierarchische Bahnung ermöglicht ist, also eine direkte Kommunikation, eine direkte Kooperation ist da häufig noch schwierig, weil das Prinzip der Abteilung halt stark ist. Mir kommt das manchmal vor, als ob wir noch so arbeiten würden, wie wenn wir alle am Band stehen würden. Mhm. Also auch klare Zeittakte, das ist ja so, das kommt ja alles irgendwie aus der Fließbandarbeit, da macht das viel Sinn. Und alle fangen gleichzeitig an, weil es ist auch blöd am Band, wenn einer nicht da ist, dann funktioniert es halt nicht. Eine große Zerteilung der Arbeit und möglichst kleine und möglichst genaue Zuteilung der Aufgabe, das ist am Band auch sinnvoll, sonst gibt es Unfälle. Aber wir arbeiten halt nicht mehr so. Ne? Mhm. Manchmal kommt mir das so vor, als ob wir immer noch so ein paar Instrumente hätten. Ich möchte es nicht so werten, also nicht alt im Sinne von, die sind dumm oder da hat man was verpennt. Die waren ja ganz hilfreich, nur wir merken halt jetzt, die passen halt nicht mehr zur Arbeitswelt, wie sie sich darstellt.
Ja, also was würdest du sagen, sind gerade so die Hauptherausforderungen für Unternehmen momentan, also so die drei größten Herausforderungen, was würdest du sagen?
Ich glaube, die drei großen Trends sind wirklich Zunahme an Veränderungsgeschwindigkeit und das wird oft getrieben durch natürlich technologische Entwicklung, die treibt das ganz stark. Dann haben wir eine Zunahme an Spezialisierung, das wird ganz stark getrieben durch Regulation zum Beispiel. Und wir haben eine Zunahme von Komplexität und das hat viel mit Vernetzung, Globalisierung und so zu tun. Wenn wir die drei Themen zusammenpacken, dann entstehen so Handlungsfelder und immer aus zwei davon. Wenn ich sage, es ist einerseits komplexer und ich habe andererseits mehr Spezialisten, dann brauche ich spezialisierte Teams, die eben aufgrund ihrer verschiedenen Kompetenzen es überhaupt noch begreifen, ein komplexes Thema zu bearbeiten. Und das widerspricht halt so der Idee, ich muss es nur in der Hierarchie so weit nach oben, wie es geht, weil da sitzt dann schon der oder die, der den Überblick hat und der das weiß. Und das ist halt, glaube ich, endlich. Mhm. Und Geschwindigkeit und Komplexität bringt halt stark das Thema mit sich, alles, was wir unter Iteration verstehen, also probieren, Prototyping, lernen, wieder neu machen, weil wenn ich schnell sein will und es ist komplex, kann ich es nicht warten, bis ich es begriffen habe, voll und ganz, dann ist sozusagen die Zeit vorbei. Und die Spezialisierung und die Geschwindigkeit bringen eigentlich mit sich das Thema Steigerung der Eigenverantwortung, Empowerment, Delegation, also eben auch Befähigung dessen. Meine Lieblingsfrage im Moment im Training ist häufig, wer von Ihnen hat Mitarbeiter, wo er oder sie nicht mehr so richtig begreift, was der tut. Das ist ja eher Spezialisierung. Ne? Und ich merke, so vor Jahren haben manchmal Einzelne gestreckt, jetzt je nach Branche und selbst in der Verwaltung bin ich jetzt bei über der Hälfte der Teilnehmer. Mhm. Das heißt ja was, ne? Also auch mit der Frage, worin besteht dann noch mein Chef sein, zum Beispiel, wenn ich auch Chefin sein, wenn ich nicht mehr der bessere Experte als mein Mitarbeiter bin oder meine Mitarbeiterin.
Was antwortest du dann, wenn dir die Frage begegnet?
Welche Fragen meinst du jetzt? Was ist noch die Bedeutung von Führung? Mhm. Ja. Also ich fand das immer schon eher, also im Sinne von Lernen und wenn ich eingelernt werde, fand ich das natürlich hilfreich, wobei aus meiner Sicht das sowieso nie immer meine Führungskraft sein musste, von der ich lerne. Also wenn es da eine erfahrenen Kollegen gab, konnte ich von dem ja auch schon immer lernen. Oft war das natürlich der erfahrene Kollege, wurde Führungskraft, dann war das vieles in eine Person, aber das war eigentlich mir eh nie notwendig. Und wenn ich einen guten Seminarleiter hatte, lerne ich von dem genauso gut. Aber es fällt alles in eine Rolle. Und das löst sich ja im Moment auch eher auf, ne, dass Führung auch in verschiedenen Rollen gedacht wird. Bezogen auf, was sage ich denen? Ich sage, naja, es gab ja in der Vergangenheit schon einen Haufen Arbeit, die eigentlich Führungsarbeit ist, die aber liegen blieb. Das ist meistens so dieses Thema wirklich Entwicklung der Mitarbeiter, Strategie, über den Tellerrand hinausschauen, Vernetzung meiner Themen mit anderen Themen, also ein bisschen Außenminister und sein meines Bereiches, waren ja oft Themen durch diese operative Bindung der oder operationelle Bindung der Führungskräfte, die da eh zu kurz kamen. Und ich glaube, was immer mehr wird, ist, dass Führung heißt, ein Mitarbeiter hat eine Frage, kommt zu mir und ich kenne nicht die Antwort, kann aber entweder ihn, würde es dann Coaching nennen oder Sparring bieten, die Antwort zu finden, dass ich bewusst diese Distanz nutze, um ihn weiterzubringen oder sie. Oder eben halt, dass es mein Job ist, Ressourcen zu schaffen, dass der Mensch das irgendwo lernen kann. Also zum Beispiel eine Verbindung mit einem Experten, einer Expertin einer Hochschule, weil ich den oder die kenne, weil ich gut vernetzt bin, kann ich sagen, Mensch, ich bringe die zweimal zusammen und gebe auch die Ressource dafür und lass denen sagen, hier ist eine Möglichkeit, da reinzugehen. Also eher so dieses, wie schaffe ich große Steine und Brocken aus dem Weg, dass sozusagen die Energie und die Arbeit fließen kann, aber ich muss sie nicht mehr selber mitmachen.
Genau. Also,
ich glaube, das Bild vom Fußballtrainer passt in vielem gut. Und bitte nicht sich selber einwechseln und mitkicken. Und wenn die kicken, sie auch kicken lassen. Aber natürlich im Vorfeld zu trainieren und auch immer wieder selber gucken, wo gibt es neue Trainingsmethoden, was machen andere. Und das wieder zurückspielen. So, das, glaube ich, ist schon genug Arbeit für Führung. Oft aber natürlich schwierig für die Führungskräfte, die sich sehr aus ihrer Fachlichkeit ihren Status gezogen haben und sich bewusst auch so ein bisschen eine Sinnkrise kriegen und sagen, naja, wenn ich das nicht mehr kann, akzeptieren die mich dann überhaupt noch als Führung und was kann ich anstattdessen leisten? Bis hin dazu, das erleben wir ja auch, dass dadurch, wenn Führung so gedacht wird, auch Führungsspannen durchaus wieder größer werden können, weil ich eben sage, diese Leistung kann ich auch für mehr erbringen, weil ich eben diese unglaublichen Kontrollmechanismen und fachlich nochmal über alles drüber schauen und vieles eingebunden sein gar nicht mehr habe.
Ja, aber auch wie du sagst, ne, das erleben wir ja dann oft, dass wir dann Führungskräfte haben, die dann, ja, dadurch, dass sie gar nicht mehr wissen, wo fange ich jetzt an, wo höre ich jetzt auf, wo ist jetzt meine Führungskompetenz, was ist, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, wenn ich dieses Wissen irgendwie nicht mehr habe. Mit der Sinnkrise, das ja, haben wir ja öfters dann mal. Ne? Genau.
Gab es auch letzte Umfrage, mir fällt jetzt noch nicht ein, von wem. Die machen so eine ganz häufig zur Arbeitswelt Umfragen. Da war eine Frage, was nervt am meisten an Chefs? Und auf Platz 1 war Mikromanagement. Also ne, so ganz fummelt mir in meine Tagesarbeit rein und so. Ich schreibe einen Brief und dann guckt der oder die sich ihn an und stellt drei Worte um, ne, und ich muss ihn nochmal machen. Ne. Mhm. Das ist immer wieder bei den Themen, dass ich fühle mich selber kompetent, das wäre die Spezialisierung, das dauert unglaublich lange und ich komme da nicht mehr rum, das ist ja so dieses Thema Geschwindigkeit. Komplex ist es jetzt nicht in dem Fall, aber da wäre eben Delegation und Befähigung und Empowerment ein wichtiger Aspekt.
Ne? Das stimmt. Jetzt arbeitest du ja schon lange mit dem Thema und jetzt nochmal auch so ein Stück weit von dir persönlich zu hören, was fasziniert dich denn jetzt gerade? So, warum ist das gerade so dein Kernthema und warum arbeitest du gerade damit so gerne, beziehungsweise was fasziniert dich daran, ja?
Also im Kern ist es das, dass ich diese Arbeitsformen, die da jetzt entstehen, die fand ich an sich schon immer gut. Ich komme ja auch aus so einer Zeit, wo so Humanisierung der Arbeit ganz wichtig war. Es war immer so dieser Ansatz, zumindest jetzt aus meiner Sichtweise, das machen wir, weil es dann irgendwie, ich sage es mal bewusst abwertend, netter ist für die Leute. Ne, dann geht es den Menschen da besser. Das ist ja auch gut, wenn das so ist. Jetzt erlebe ich so, dass in die gleiche Richtung, also es entstehen Formen, aber auch aus einem anderen Antrieb, nämlich man merkt, nicht nur den Menschen geht es damit besser, sondern die Arbeit funktioniert auch besser. Das heißt, es kriegt jetzt so eine Seite auch, dass es ein Interesse von Seiten der Wirtschaftlichkeit und der Arbeit gibt. Oft war das dann früher so ein bisschen auch widersprüchlich, ne? So bin ich eher menschenorientiert oder eher aufgabenorientiert, und unterstellt wurde, na, wenn ich aufgabenorientiert bin, dann muss ich halt eben ein paar klare Ansagen, die Menschen tun, was man ihnen sagt. Und ne, also solche Kontrolle waren da ganz wichtige Themen. Und die eher menschenorientierte Führung war dann so, ja, ich delegiere auch, ich lasse zu, ich gebe Räume. Und das hatte so ein bisschen auch dieses, man kam so in ein Dilemma, ne, viele Führungskräfte gesagt, ja, ich lasse die Leute schon mitentscheiden, aber wenn es dann wichtig wird, dann mache ich es. Mhm. Also so dieses, wo man auch gemerkt hat, ist auch so ein bisschen zerrissen da drin. Und am Schluss werde ich ja dafür verantwortlich gemacht. Also muss ich am Ende des Tages doch wieder alles angucken, weil ich muss ja über alles Bescheid wissen. Und die Arbeitsformen, die jetzt entstehen, die bringen das wieder mehr zusammen, finde ich, dass sowohl die betrieblichen oder wirtschaftlichen Interessen, wie man es nennen mag, als auch dieses Interesse, was so als Pädagoge oder wie auch immer mein Thema schon immer war, nämlich andere, also Formen zu finden, die auch den Menschen besser tun. Aus meiner Sicht, nämlich mehr Eigenverantwortung, mehr Empowerment, mehr Teamentscheid, mehr in Kontakt sein, dass das so gut zusammenkommt gerade. Das ist so, was mich so im Kern auch ein bisschen freut. So. Mhm. Und auch, ja, wenn du fragst, was mich so da gerade antriggert an diesem Thema, dann ist es das eigentlich so ein Teil. Und das Zweite ist, dass ich also merke, ich schätze, ich mache das gerne, dass ich mit denen auch so mit einem lachenden Auge gucke, wenn wir dann so merken, okay, da machen wir eigentlich echt Quatsch. Ne? So, die merken das dann auch. Also wir hängen da noch in so alten Verfahren drin, und das eben nicht abwertend zu machen, sondern sagen, und die hatten auch ihre Bedeutung. Und dass sie dann so merken, wenn dann ein Teilnehmer sagt, ja, aber wenn das so ist, dann müssen wir doch darüber mal nachdenken, sage ich, ja, gute Idee, und vielleicht ist das der Start. Ne? Mhm. Weil das gefällt mir immer gut, wenn, das heißt jetzt Mitarbeiter oder Führungskräfte, sich zusammensetzen und eben nicht nur über irgendwelche Inhalte diskutieren, sondern mal so dieses, wie arbeiten wir denn zusammen, welche Strukturen brauchen wir, was ist hilfreich für diese Zukunft, in die wir unsere Arbeit geht, für den Kontext, in dem unsere Branche sich entwickelt oder unsere Firma sich entwickelt oder unsere Abteilung. Mhm. Und wenn da dann so eine Energie entsteht, ne, und dann vielleicht auch mal mutig was Neues gemacht wird, ne, so, das ist halt das Schöne dran, ne, wenn die sich was trauen und sagen, Mensch, das geht ja auch anders.
Ja, ja, wie du schon sagtest, ne, dieses Empowerment dann halt auch der einzelnen Parteien. Warum glaubst du, ist das wichtig, gerade heutzutage?
Also für mich ist der Haupttreiber wirklich die Geschwindigkeit und die Spezialisierung. Weil wenn ich sage, das hatte ich selber schon als Führungskraft, ich hatte eine Ausbilderin, jetzt kenne ich mich ein bisschen in Berufsausbildung aus, Ausbilderin im Sinne von der Azubis betreut. Und zu der ich auch irgendwann gesagt, sie sind die einzige Spezialistin, weil deswegen sind sie auf dem Job bei uns im Betrieb für das Thema Berufsausbildung. Die hatte so jedes Jahr 12, 13, 14 Azubis, und das sind 3 Lehrjahre, und die hat die betreut, ein paar duale Studenten. Das war so ihr Ding. Und ich habe gesagt, es wäre doch komisch, wenn ich ihnen Spezialfragen beantworten könnte, weil dann würde ja eigentlich ihren Job machen müssen. Mhm. Und das wäre auch irgendwie überbezahlt, wenn ich den machen würde. Also was wäre denn jetzt so die... Das wäre ja komisch, und sie hätten es dann nicht mehr zu machen. Und ich glaube, vielleicht ist halt eben... Und gesagt, mein Wunsch ist, sie so weit zu befähigen, dass sie maximal Dinge selbst entscheiden können in ihrem Verantwortungsbereich, in dem sie, wenn überhaupt, hier die Spezialistin sind. Sonst ist es keiner. Mhm. Und wenn sie nicht Bescheid wissen über was, dann müssen sie sich selber gucken, wo kriege ich noch Antworten her. Das ist wahrscheinlich nicht in der Organisation, sondern außerhalb. Und wenn sie dafür was brauchen, sowohl eine Ermutigung oder Geld oder was auch immer, dann bin ich dafür gerne da. Also das und fordere das auch von Ihnen. Also ich so nach dem Motto, wie schaffen Sie es eigentlich an der aktuellen Entwicklung dran zu bleiben, was brauchen Sie dafür? Aber ich bin nicht der, der die sozusagen als der die Schneise schlägt und sie läuft dann hinterher mit, weil sonst machen wir den Job doppelt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was ich vorher sagte, diese Beschleunigung und dieses Thema Spezialisierung bringt halt ganz stark mit sich das Thema Empowerment und für mich auch immer das Thema, also Delegation ist ja dann die Idee danach, ne, zu sagen, ich habe in meinem Kopf eine Führungskraft, der gesagt hat, ich kontrolliere eine Stunde am Tag alle Belege, die meine Mitarbeiter bearbeitet haben. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, und prüfen Sie natürlich bei jedem genau nach, was der da gemacht hat. Also Sie gehen hin und fragen. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin ja nicht irre, ich unterschreibe halt. Also so, und nur grober Unsinn fällt mir auf. Und dann frage ich, okay, wie oft kam das schon vor? Und er hat gesagt, eigentlich in den letzten Jahren nie, dass da grober Unsinn war. Mhm. Und dann gesagt, und würden Sie kleinen Unsinn erkennen? Und er hat gesagt, nee, würde ich nicht erkennen, weil ich weiß es ja gar nicht. Ne? Mhm. Trotzdem passieren Fehler. Und dann eben zu sagen, das ist ja für alle ärgerlich, also auch für die Mitarbeiter. Ich frage häufig im Training und sage, gibt es irgendwas, was du dir selber zutraust, du würdest auch die Verantwortung dafür tragen, du musst trotzdem deinen Chef fragen. Und dann nicken alle. Dann sage ich, und wie motivierend ist das für deine Arbeit, dass das so ist? Und dann kommt genau das und sagt, ja, das könnte ich eigentlich selber, aber ich muss es noch jemand vorlegen. Das ist einmal so menschlich schwierig, aber auch natürlich zeitschwierig. Nämlich meine Mitarbeiter haben oft gesagt, da brauchen wir sie für eine Unterschrift. Wahrscheinlich haben sie gemeint, die Unterschrift bräuchten wir eigentlich nicht, weil die hat keinen Mehrwert. Aber wir müssen sie 2 Tage jagen, weil sie, das waren ja viele, die von mir Unterschriften wollten, ich war viel weg. Und das hat den Prozess da allen gehemmt. Ne? So, die hätten schon lang weiter sein können mit ihrer Arbeit, wenn ich nicht das Haupthemmnis ihrer Arbeit gewesen wäre. Nicht, weil ich da böswillig war, sondern einfach aufgrund dieser Struktur, dass die Führungskraft halt eben oft auch abwesend ist und Meetings, Projekte und was auch immer. Und natürlich viele mit ihren Sachen kamen. Wenn du 11 Mitarbeiter hast, kommen halt auch 11 Leute mit ihren Sachen und Briefen und alles, was sie durchgucken, dann verzögert sich alles halt ein Stück weit. Mhm. Das fände ich halt spannend. Wie schaffe ich es als Führungskraft sozusagen zur Beschleunigung und zur Ermöglichung der Arbeit zu werden und nicht zum Hauptbremsklotz der Arbeit?
Ja. Und wenn wir jetzt angenommen, es hören Mitarbeiter von Unternehmen zu, was würdest du denen denn raten, wenn die jetzt feststellen, irgendwie, ich merke, das demotiviert mich einfach, dass ich immer alles noch abklären lassen muss. Wie können die denn mit ihren Führungskräften in Kontakt treten und das mitteilen?
Immer zu meinem Chef, das war immerhin der Vorstandsvorsitzende, hat gesagt, ich schicke Ihnen da immer was, ich bin neugierig, was machen Sie denn damit? Dann hat er mich angeguckt und meinte, ganz ehrlich, ich schaue, ob Sie unterschrieben haben, dann unterschreibe ich auch. Dann habe ich zu ihm gesagt, was, das können wir so weitermachen, aber falls Sie mal echt viel Arbeit haben, das können wir auch bleiben lassen. So, da hatten wir, hatten natürlich auch so ein Verhältnis, dass das ging, aber eben dieses wirklich auch die Ermutigung zu sagen, wenn ich keinen Mehrwert drin sehe, dass das, was ich da tue, nochmal ein anderer anschaut, dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dann tut es mir aber auch gut, ihn zu erfahren. Also würde ich halt auch wirklich fragen, und zwar nicht im Sinne von, was machen wir da eigentlich, sondern wirklich interessiert fragen. Und vielleicht höre ich ja, damit mache ich das und jenes und dann verstehe ich ja auch, warum ich das tun muss und warum das ein wichtiger Schritt ist. Oder es kommt halt was auf. Meistens höre ich dann halt eher von Führungskräften, ja, da kriege ich ein bisschen mit, was läuft. Und da bin ich mittlerweile so, vielleicht können wir das auch irgendwie anders künftig darstellen, weil andererseits sagen die Führungskräfte, wenn ich frage, wie viel Prozent kriegt ihr denn insgesamt mit, was läuft, haben die eben Eindruck, es ist nur wenig. Und dieses so, ich bin quasi in so Kontrollprozesse eingebunden und dadurch habe ich irgendwie so ein Gespür dafür, was in meinem Bereich läuft, das würde ich zumindest mal kritisch hinterfragen, ob das überhaupt noch stattfindet durch diese Kontrollprozesse und ob das vielleicht überhaupt wichtig ist. Also ob ich jetzt irgendeinen Beleg abzeichne, bei mir waren es immer so Seminaranmeldungen, wer im Unternehmen geht auf ein Seminar, da dachte ich natürlich, das ist interessant für mich als Personalchef, weil ich die Namen kenne und manchmal hat das auch eine Frage ausgelöst, aber eigentlich gäbe es andere Themen, um die ich mich zu kümmern hätte. Mhm.
Also würdest du auch Mitarbeitern jetzt sagen, jetzt wäre eigentlich auch die Zeit dafür, auch mal zu hinterfragen und neugierig und offen dann auch auf die Führungskraft zuzugehen und zu sagen, ich glaube, wir haben hier Abläufe, die würde ich gerne einfach mal in Frage stellen, gucken, ob das überhaupt noch so Sinn macht. Wäre jetzt die Zeit dafür für Mitarbeiter?
Ja, ich glaube, das Aua wird immer größer bei den Führungskräften dafür, ne, in der Organisation. Und wir haben zum Beispiel auch, das finde ich auch immer noch einen guten Schritt, wir haben irgendwann die Führungskontrolle in eine Gegenseitigkeitskontrolle umgewandelt. Na, der eine Experte kann den anderen Experten besser kontrollieren, wie seine Führungskraft ihn kontrolliert. Also so, und der ist auch mehr da. Ne? Also das heißt ja nicht immer so, nichts wird mehr kontrolliert und nichts wird mehr drüber geschaut, aber vielleicht sind es eben auch andere Formen. Nicht mehr dieser Engpass in der Hierarchie, sondern es gibt eine Gegenseitigkeitskontrolle und so weiter. Und das ist halt alles immer sehr auf die Führung kapriziert. wenn man sich Tarifwerke anschaut, ist das natürlich auch ein Teil der Berechtigung der Bezahlung von Führungskräften, dass sie da entscheiden und der Mitarbeiter anscheinend nicht entscheiden. Nur wenn man die Realität schauen, wenn ich als Führungskraft 99,9% der Themen abzeichne, die mein Mitarbeiter gemacht hat, worin liegt dann noch meine Entscheidung eigentlich? Ne? Mhm. So. Günstig ist es natürlich, wenn das, was ich auch erlebe, es gibt immer mehr Teams aus meiner Sicht, die dann auch, oder auch die Teamleitung sagt, wir machen sowas wie eine, wenn es weiter oben ist im Management, wie eine Klausurtagung, die anderen nennen das dann, wir machen einen Workshop oder einen Boxenstopp. Und an solchen Orten ist das ja oft auch ein Punkt, wo man sagen kann, Mensch, lass uns mal darüber sprechen, weil ich finde, das lösen wir, ich scheue mich immer zu sagen, kompliziert, weil die haben sich ja nicht hingesetzt und haben überlegt, wie können wir das maximal kompliziert machen, sondern eben halt in einer bestimmten Art und Weise merken, aber im Moment überwiegt der Schaden den Nutzen. Also der Nutzen ist natürlich, wenn man drüber schaut, wird ein Fehler gefunden, aber der Schaden ist halt, wir kommen nicht rum, weil wir viel, viel zu langsam sind, weil zum Beispiel die Fälle zunehmen. Dann kippt es halt auch manchmal, wenn man sagt, Mensch, vielleicht können wir das auch anders machen. Ne?
Und jetzt hören ja auch Personalentwickler und Führungskräfte zu. Kannst du vielleicht mal so 3 bis 5 Kernkompetenzen nennen, die Personalentwickler oder Führungskräfte gerade in der heutigen Zeit bräuchten? Was wäre jetzt wichtig, sich anzueignen? Oder ja, sagst du, okay, kühler Kopf bewahren ist schon mal das eine, Flexibilität, ja. Aber was wärst du aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
Ich fange mal mit den Personalentwicklern an. Ich glaube, dass die, das waren sie eigentlich immer schon, aber dass es immer mehr noch wird, dass sie Spezialisten sein müssen oder werden müssen für Lerndesigns. Also wirklich hingucken, da ist ein konkreter Lernbedarf bei Einzelnen, bei Gruppen, bei der ganzen Organisation und dann eine Idee zu haben, welches Design kann ich machen oder wenn ich ein Design sehe, das bewerten zu können. Also schlägt ja vielleicht auch jemand vor, zum Beispiel wir von IFSM schlagen das vor, und dann eben eine Kompetenz zu haben, zu sagen, ist das eine Lern- und Entwicklungsstruktur, die sozusagen in diese Richtung arbeitet, in die wir wollen. Ich glaube, das Coaching von Führungskräften wird ein zentrales Thema sein, also wenn die wirklich einen Ort brauchen, und sagen, Mensch, also weniger denen sagen, was sie zu tun haben, sondern eher, wenn die eben an einem Thema stehen und sagen, ich brauche da eine Unterstützung oder ich stehe an einem Punkt und komme da nicht so recht weiter, dass sie da eben auch ein Sparring finden in der Person. Mhm. Das ist auch wichtig.
Kannst du es vielleicht nochmal runterbrechen? Also welche Kompetenzen brauchen Personalentwickler denn dafür?
Eine schwierige Frage. Ich mag jetzt nicht so platt werden und sagen, gut zuhören können, gute Fragen stellen. Also das gilt aber für alle Menschen, die im Dialog sind. Mhm. Also für diese Lernform sicherlich eine didaktische Kompetenz, wenn man das mal so nennen würde. Also Kompetenz über, wie funktioniert Lernen bei einzelnen Teams und in Organisationen, das glaube ich, wäre ein großes Thema. Ich glaube, diese Kompetenz irgendwie Planung von Bildung, das wird eher abnehmen. Also diese starren Formen und Bildungskataloge wird es noch geben, aber das wird sich sehr öffnen und glaube ich nicht mehr, dass das so dieses Thema ist. Alle Kompetenzen, die du als Berater brauchst, auch eine solche Beratungskompetenz. Eher aber nicht im Sinne von Fachberatung, außer wenn man sagt, okay, Didaktik ist natürlich auch ein Fachwissen, sondern eher so eine Beratung von Menschen und gemeinsam gucken, wie könnte der Prozess aussehen.
Mhm. Unterscheidest du jetzt nochmal Personalentwickler, Führungskräfte oder würdest du sagen, was brauchen Führungskräfte in der heutigen Zeit?
Also ich glaube, immer wichtiger wird, wenn die Fachexpertise und die Fachhierarchie abnimmt, wird das noch wichtiger, was eigentlich früher auch schon wichtig war, nämlich dieses, wie gut bin ich in Kontakt mit Menschen. Mhm. Gelingt es mir, Menschen, unterschiedlichste Menschen, sei es jetzt, woher auch immer, unterschiedliche Professionen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Geschlecht, unterschiedliche Nationalität, was alles unterschiedlich sein kann, Ausbildungen, gelingt es mir, aus die so in Kontext zu bringen, dass sie gut und ich glaube auch schnell arbeitsfähig werden. Also werden es früher Teambuilding genannt, aber eben nicht unter dem, ich scheue mich ein bisschen den Begriff weiter zu benutzen, weil da auch so ein bisschen der Gedanke dahinter steht, jetzt hast du ein Team und jetzt bildest du das. Also auch dieses wird ja, als Führungskraft hatte ich dir gesagt, dann sind alle da, dann können wir mit der Teambildung anfangen. Dann sage ich, ja, und wann geht der nächste? Ja, wahrscheinlich ist der auch schon. Na, also dieses, das verändert sich halt auch, Teamgrenzen lösen sich auch auf. Mhm. Ja. Also so. Und trotzdem, ich werde immer wieder relativ schnell neue Menschen, erstmal ich selber mit ihnen in Kontakt kommen und dass sie mir auch vertrauen in meiner Führung. Und andererseits aber auch eher dieser Verbinder zu sein. Ich glaube, bei vielen Führungskräften läuft Kommunikation halt noch stark von Mitarbeiter zur Führungskraft, Führungskraft zum anderen Mitarbeiter. Und ich glaube, künftig ist wirklich eher dieses, bring Menschen miteinander in Kontakt, mach sie arbeitsfähig, unterstütze das, dass sie arbeitsfähig werden. Mhm. Das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Viele nennen das dann irgendwie People Management oder Team Management oder eben, um das auch ein bisschen weit abzugrenzen. Mhm. Die Spezialisierung bedeutet auch, dass zum Beispiel, glaube ich, neue Aufgaben vermehrt auf Führungskräfte zukommen. Ich nenne mal zwei. Ich glaube zum Beispiel, Strategiebildung ist nichts mehr, was aus dem Management kommt und heruntergebrochen wird, sondern eher etwas, wo, also wenn ich davon ausgehe, die Bereiche sind sehr spezialisiert, sind auch die Führungskräfte der Bereiche sehr spezialisiert. Also auch die haben eher eine Marktübersicht, die kennen die Community, die kennen die wesentlichen Themen, die auf den Bereich zu kommen. Auch so eine Idee von Innovation und Strategie, dass das immer mehr Thema auch der unteren Führungsebenen wird, also weniger Ausführung dessen, was das Management tut, sondern eben auch von dort kommen muss, weil die das mitkriegen, die sehen, woher der Wind pfeift und was die Themen sind in ihrem Fachbereich. Und wenn sie es nicht sehen, müsste man sagen, das ist künftig euer Job, das zu sehen. Ne? Also ein Thema. Und ich glaube auch, und es hängt dazu mit zusammen, dieses Veränderungen treiben und begleiten wird auch ein großes Thema sein. Mhm. Also weniger sozusagen, wie stellen wir heute die Produktion und heute die Arbeit sicher, sondern eher, wie gestalten wir sie morgen und wie gestalten wir die Reise dorthin. Das war also, das liest man auch schon lange als Aufgabe von Führungskräften, also in der Realität, insbesondere auf der Team- und Gruppenleiterebene, war das, glaube ich, ganz selten bisher angekommen. Und das wird die auch vor eine Herausforderung stellen. Mhm,
sicherlich.
Jetzt also Mut, glaube ich, weil du gefragt hast, was sind die Eigenschaften, da ist Mut, glaube ich. Also keine Fahrlässigkeit und kein Harakiri, aber mutig sein, also mal was probieren, mal nicht warten, bis was passiert, sondern mal tun, etwas erlauben, weniger kontrollieren. Also es sind ja alles solche Themen, die da reinzahlen, aus meiner Sicht.
Auch das Thema Loslassen dann an der Stelle, ne?
Ja, zumindest das, was sie bisher festgehalten haben. Führungskraft hat gesagt, wenn ich das mache, dann machen ja die Leute, was sie wollen. Ich sage, ja, die Frage ist ja, ob das ein Problem wäre, wenn die Leute machen, was sie wollen. Aus meiner Sicht schon. Ich sage, es wäre nur dann ein Problem, wenn die Leute morgens aufstehen und überlegen, was ist der maximale Blödsinn, den ich heute machen könnte. Nur dann wäre es ja schwierig. Und dann frage ich immer die Teilnehmer und sage, wer von Ihnen ist heute früh aufgestanden, hat sich überlegt, was ist der maximale Blödsinn, den ich machen könnte. Sie stehen ja in der Regel auf und überlegen sich, wie mache ich heute einen guten Job.
Genau, und richtig.
Wenn sie dann machen, was sie wollen, sind wir ja so nicht so schräg nicht. Aber klar, da steckt natürlich ein Bild dahinter von, wenn keine klare Führung und keine Steuerung und keine Kontrolle da ist, dann entsteht so ein Chaos.
Ja, genau. Ja, und das meine ich dann auch mit Loslassen, ne? Also wirklich die Verantwortung dann abgeben. Und das erfordert auf jeden Fall Mut, auch das, was du dann gesagt hast, ne? Weil man denkt ja dann immer, ohne mich läuft es dann nicht. Das hat ja das Thema Führungskraft hat's ja, bringt die Stellenbeschreibung ja manchmal schon leider mit sich, aber im Moment, gerade in der Zeit, ist es ja schwieriger.
Ich habe mir so gemerkt, bei Loslassen dachte ich, na, ein paar Sachen soll auch nicht loslassen. Also zum Beispiel so Verantwortung für die Strategie und diese Prozesse anzutreiben, Rahmenbedingungen, aber eben halt, was wir klassisch, das meinen die auch so, was du ja auch ansprichst, also loslassen im Sinne von, ich gucke nicht mehr jeden einzelnen Prozess an. Ich glaube, das ist auch für viele das Hauptproblem, wenn sie Führungskraft werden, dass sie plötzlich merken, ich bin verantwortlich für Dinge, die ich aber nicht mehr selber steuere.
Ja, genau. Und dann Und das, was du auch gerade gesagt hast, ne, ins andere Extrem geht es dann auch manchmal, dass wir dann Führungskräfte in Teamtrainings dann haben und dann merkt man richtig, wie das Team teilweise so ein bisschen lost ist, weil die Führungskraft dann gar nichts mehr irgendwie führt und alles losgelassen hat. Und das ist dann natürlich auch verstörend für Teams teilweise.
Genau, das stimmt auch.
Jetzt habe ich ja zum Abschluss immer so ein paar Abschlussfragen, die ich den Trainern dann immer gerne stelle. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, aber ich fange immer so mit der ersten Frage an. Angenommen, du würdest das perfekte Unternehmen kreieren, wie würde das für dich aussehen? Gerade im Hinblick auch auf dein Kernthema.
Ja. Also jetzt schenke ich ein bisschen Zeit, aber also perfekt ist ja immer so, da gibt es dann nichts mehr dran zu verbessern. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wenn wir was in einer bestimmten Art organisieren, dann zahle ich natürlich auch einen Preis dafür. Ne? Also wenn ich viel loslasse, dann entsteht natürlich auch durchaus manchmal ein bisschen Verwirrung und Chaos. Aber dadurch entsteht auch Kreativität und ich muss quasi abwägen, ne? Bin ich auch diesen Preis bereit zu zahlen. Also wenn das perfekt heißt im Sinne von, was wäre im Moment für einen bestimmten Kontext perfekt, dann hätte das für mich schon was mit dem, was wir auch darüber gesprochen haben. Es gibt ein hohes Maß an Ermächtigung. Also es wird immer gefragt, kann das auch derjenige selber machen? Also, und was braucht er dafür? Und wenn, dann darf er es auch. Ich finde so Unternehmen schön, die sagen, wenn du eine Idee hast, ist jetzt egal wie viel, aber da darfst du 300 Euro ausgeben und einen Tag investieren, um es mal auszuprobieren. Ne, so. Und du musst nicht einen Antrag schreiben und du musst nicht irgendwie, ne, du kannst mal machen. Ne, so. Also dieses auf das Ermächtigung versus Kontrolle zu setzen. Da merke ich jetzt, hat was damit zu tun, perfekt oder sehr gut aufgestellt, hätte auch relativ wenig zentrale Instrumente, die gemacht werden müssen, also zentrale Steuerungsinstrumente, wirklich nur das Mindestmaß. Und die entstehen eher aus der Aggregierung der Informationen und nicht eines Reportings, sondern eher aus der, na, die Bereiche haben ein Bedürfnis, was zu benennen. Also so haben auch nicht mehr so diese, was man halt auch so kennt, irgendwie so zentrale Regelungen für alles. Es beginnt dabei, wie es auf der ganzen Welt geregelt, wie man sich auf ein Seminar anmeldet oder wie ein Seminar zustande kommt. Missachtet jegliche Kultur, jegliche Größe der Unternehmensteile und. Also eher so eine, wenn du es lyrisch möchtest, kein Tanker, sondern ein Vogelschwarm, der sehr auch ein gesamtes Bild hat, aber doch sehr einzeln ist und gut in Abstimmung ist und sich auch gemeinsam auf einer Reise sieht. Ne? Also,
ja, ich danke dir für ein bisschen Lyrik.
Ja, das ist der lyrische Teil. Ich habe mir erst vor 2 Tagen das Bild, ich habe irgendwie so einen großen Vogelschwarm, der aus der Entfernung sah, aus wie eine Fläche, ne? Das kennst du ja auch, wenn die zusammenfliegen, hat sich aber permanent verändert und jeder einzelne flog natürlich, ne? Die waren ja nicht verbunden miteinander, also nicht mit Seilen oder wie auch immer. Ne? Und trotzdem ist es ein Gemeinschafts- Ding, was sich da bewegt, ne? Und ohne dass es halt so eine Starrheit hat.
Ja, stimmt. Sehr, sehr schön. Jeder hat auch so seinen Platz, seinen Ort und trotzdem bewegt es sich nach vorne und haben sie ein Ziel. Das stimmt. Schönes Bild.
Spannend ist auch, man sieht auch nicht, wer das anführt und organisiert.
Ja, genau, richtig. Angelehnt an das Buch The Big Five for Life, was sind denn deine ganz persönlichen Big Five, die noch auf dich warten, die du fokussierst?
Ja, da war ich dankbar dafür, dass du mir vorher Gedanken machen durftest. Das sind so die Fragen, die wir im Coaching immer stellen und die Menschen dann verstummen und nachdenken. Wenn ich immer nachdenke, ist ja super, aber du magst es ja auch eine Antwort. Also ich merke für mich immer mehr, dass so mir ganz wichtig ist, in Kontakt und in Beziehung zu sein. Also das zeigt sich bei mir dadurch. Und das, glaube ich, ist auch gut für uns Menschen. Wenn Klaus mich zum Beispiel anruft und sagt, hast du Lust, mit mir was zu machen? Dann sage ich immer ja, bevor ich weiß, um welches Thema es geht. So, das ist vielleicht die Übertreibung auch schon ein bisschen. Aber so dieses in Kontakt und in Beziehung sein, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für mich. Neugierig bleiben oder sein. Das ist so der zweite Trigger bei mir, der geht. Ne? Also wenn der Anruf nicht kommt, magst du was mit mir machen, sondern hey, wir haben da was Neues. Vielleicht auch immer ja, bevor ich frage, was ist es? Ne? So, das ist so eine, nicht im Sinn, weil ich es besser finde, aber ich merke einfach, da ist so, ich habe viel mehr Lust, was zu machen, was ich noch nie gemacht habe, wie das, was ich schon oft gemacht habe. Das ist ein bisschen aufwendig, weil das auch so eine Manufakturwelt ist und keine Massenfertigung, was durchaus effizienter ja wäre manchmal. Persönlich interessiert mich noch stark das Thema Reduktion, weil ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, von wem das Lied ist, aber es heißt Reisen mit leichtem Gepäck. Also ich glaube, wir haben bei vielen...
Silbermond
ist es, ja. Wir haben bei vielen echt zu viel Dinge um uns herum und auch in Organisationen, Regelungen sind meistens, damit sie jeden Einzelfall erschlagen, unglaublich kompliziert und dick und viele Unterlagen. Und glaube ich, ist immer so die Frage, wenn wir es auf ein Zehntel runterbringen können, haben wir vielleicht auch einen Preis, den wir bezahlen, ein bisschen mehr Unschärfe, aber wir haben auch eine große Entlastung. Und das, finde ich, gilt so auch fürs persönliche Leben, aber auch natürlich für das, was wir inhaltlich tun.
Ja.
Also, schau, wie viel, also fragt man ja auch, wie viel Prozent eigentlich ihrer Arbeit geht eigentlich so mit der Binnenverwaltung um. Also es leider auch solche Trends, die es da gibt. Ich habe viel in der Pflege getan. Wenn dann mir jemand sagt, naja, ich wurde Pfleger oder Pflegerin, weil ich mich um Menschen kümmern mag, mittlerweile nimmt die Dokumentation 20% meiner Arbeit an. Also das, so, natürlich hat das alles seine Berechtigung, aber so diese Frage, ist es gut, wenn wir da immer mehr in die Regulation gehen, immer mehr in die Details? Und ich glaube halt, wir versuchen im Moment viel Komplexität zu begreifen, indem wir es kompliziert machen. Das ist, glaube ich, wir machen es natürlich nicht absichtlich kompliziert, aber es wird kompliziert, weil wir Komplexität versuchen zu regeln. Und das ist halt an sich schon mal doof. Ne? Wenn du im Vorfeld vom Fußballspiel versuchst, alle möglichen Züge aufzuschreiben, damit jeder genau weiß, was er dann tun muss, muss man sagen, okay, das ist unsere Strategie, wir pfeifen an und gucken, was passiert.
Ja, schön zusammengefasst. Wer hat dich auf deinem Weg inspiriert? Gab es irgendwie eine Person?
Unsere Lehrer.
Ja, genau.
Unsere Lehrerin.
Ja. Gab es irgendwen, wo du gesagt hast, so ja, das, diese eine Situation fällt dir ein, da habe ich dann gedacht, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen oder Trainer werden oder in den Süden Deutschlands ziehen oder...
Ja, das ist die Entscheidung, meine Eltern gefällt, indem sie mich hier zur Welt brachten. Also ich merke so bei mir, ich habe jetzt nicht so, es gibt ja Menschen, die dann sagen, ja, das ist Gandhi oder meine Oma oder so, das habe ich nicht. Ich merke so, jetzt kommt der esoterische Teil irgendwie, das Universum schickt mir immer die Menschen, die ich brauche. Wobei ich das erst im Nachhinein erkenne. Also ganz wichtig, glaube ich, waren meine drei Chefs, die ich hatte. Da habe ich von jedem was gelernt und alles war so zu dem Zeitpunkt wichtig. Also ich dachte, okay, da... Beim ersten habe ich wirklich arbeiten gelernt, weil das ein sehr strukturierter Mensch war und da war der Arbeitsplatz immer total leer, nicht weil er nichts zu tun hatte, sondern weil er ganz strukturiert war und sich mit nichts belastet hat. Also dieses kleine Gepäck hatte der damals schon.
Ja.
Bei der zweiten habe ich viel über Persönlichkeit und Menschen gelernt, weil die ganz stark im Kontakt war. Und letztendlich bei meinem dritten Chef habe ich viel über Management gelernt, auch wie ich über Systeme steuere und solche Themen. Und so ist es eigentlich auch mit Seminarleitern oder Trainerkollegen. Ich immer denke, das ist so, für mich sind es eher so Aspekte von Menschen, wo ich denke, und das verbinde ich aber auch mit denen, also wo ich dann schon auch das zuordnen kann, sagen, okay, das habe ich bei dieser Person zum ersten Mal gesehen und da fiel es mir auf. Aber das ist eher so ein Sammelsurium, ne, wie so ein Elferrat, im Fasching würde man sagen, Elferrat oder so ein Beratergremium, wo ich denke, okay, das sind alles so wichtige Wegbegleiter gewesen, wo ich denke, da war so ein Aspekt, der halt auch bei mir eine Resonanz gegeben hat. Das ist auch immer, es gab sicher noch viele andere gescheite Leute, aber ich hatte halt gerade nicht den Lernbedarf, dann gab es halt keine Resonanz. Das ist eher so und klar, prägend waren da ganz stark meine ersten Chefs, die so auch meine Arbeitsinkulturation quasi geleistet haben.
Ja.
Und ich habe Gott sei Dank, und das finde ich sehr schön, es gibt ja auch welche, die sagen, ich habe über Chefs gelernt, wie man es nicht tut. Ich hatte immer positive Role Models, also kein Chef, das kam dann später auch mal, aber da war ich dann schon so weit, dass mich das auch nicht mehr so gestresst hat. Aber am Anfang bin ich sehr dankbar darüber, waren es immer so Menschen, denen ich nacheifern konnte und nicht Menschen, von denen ich abgrenzen musste.
Mhm. Ja, schön, weil das Abgrenzen bedeutet ja dann auch, dass man sich in einem Umfeld befindet, in dem man sich nicht wohlfühlt, ne? Und in dem man so ausgeliefert ist.
Mhm.
Mhm. Und gibt es Buchtipps, die du vielleicht Personalentwicklern oder Führungskräfte, Mitarbeitern, unseren Zuhörern generell gerade empfehlen kannst?
Da bin ich ganz schlecht drin, weil ich bin jetzt nicht der Große. Also ich lese viel, aber ich bin so ein chaotischer Leser. Also ich treibe mich immer so durch Titel durch, weil ich merke, wenn mich ein Thema beschäftigt, ich habe einen großen Extraversionswert im MBTI, dann suche ich mir lieber jemanden, mit dem ich es besprechen kann, anstatt dass ich mich in Literatur versinke. Das hört sich jetzt komisch an, aber was mich tatsächlich, und ist auch keine Schleichwerbung, was mich tatsächlich immer wieder reingucke, ist tatsächlich bei Klaus das Prinzip der minimalen Führung, weil ich so auch immer gedacht habe, das hätte ich gerne, so ein Buch, und habe mir auch mal überlegt, ob ich schreibe, wo ich, wenn ich ganz konkret zu einem ganz konkreten Thema was suche, kann ich reingucken, kriege 3-4 Ideen und kann mit denen auch selber gleich weiterdenken, ohne dass ich gleich für jedes Thema mir eine eigene Literatur erarbeiten muss. Was ich mir vornehme, was rechts von mir liegt gerade, ist der Kahnemann mit schnelles Denken, langsames Denken. Das ist so wieder was mich ein bisschen interessiert gerade. Mhm. Also da bin ich immer so ein bisschen am Lesen. Und die Empfehlung ist eigentlich die, also bei Führungskräften habe ich mal den Satz gehört, in Deutschland liest die Führungsliteratur der Personalentwickler und nicht der Manager. In den USA ist es anders. Dafür sind die Bücher auch vielleicht nicht so toll, aber okay. Ich würde Führungskräften raten, auch über das Thema Führung zu lesen. Das tun, glaube ich, wenige. Und ansonsten gerne auch eher so am Rand mal was zu lesen. Also eben nicht, was sind die 8 Tipps für die Führung und dann lese ich noch die 5 Tipps für die moderne Führung. Das geht schon auch, aber eher auch mal gucken, was tut sich in anderen Themen, in anderen Branchen, was, und da auch so ein bisschen der Neigung folgen. Ne? Das hat mich jetzt angesprochen, weil ich dachte, ja, das ist nochmal ein anderer Ansatz zum Thema Kreativität und Intuition. Und das beschäftigt mich gerade. Und dann auch mal so einer Spur nachzugehen und gucken, wie lange interessiert die mich, und dann wieder in eine neue zu gehen.
Ja. Ja, schöne Idee, auch einfach mal in andere Bereiche dann reinzugehen, ne? Im Sport, die Beispiele hast du ja selbst auch eben gewählt, dann teilweise. Da finde ich, kann man auch immer ganz viel ableiten. Und es gibt, ja, wenn man gerade eine Frage hat im Kopf oder irgendein Thema, was sich bewegt, wie du schon gesagt hast, ne, dann ist es schon so, dass in vielen Bereichen des Lebens trifft man auf einmal auf Resonanz und gibt es Antworten.
Ja.
Mhm. Ach Martin, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und ja, auch für deine Sicht auf die Dinge. Vielen, vielen Dank für deine Neugierde und auch für ja, deine philosophischen Ansätze auch teilweise.
Philosophie am Nachmittag.
Genau. Vielen, vielen Dank. Und,
ja, danke auch, Herr Lisa.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen auf irgendeinem Trainertreffen. Und wir leben ja doch ein bisschen weiter auseinander, sodass wir uns immer nur bei bestimmten Veranstaltungen sehen. Alles Gute bis dahin. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.
Ich danke auch, mach's gut.
Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Martin Rugert gefallen hat, dass du dir ein paar wichtige Impulse mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn du merkst, okay, es tut sich gerade was in unserem Unternehmen, Veränderungen, die durch die Digitalisierung stattgefunden haben oder auch durch andere Einflüsse, und du merkst, du brauchst da Hilfestellung oder einfach mal eine Sicht von außen, wir freuen uns sehr auf deine Anfrage. Komm auf unsere Homepage www.ifsm-online.com. Wir haben viele offene Ausbildungen zu dem Thema. Wir gestalten aber auch sehr gerne deine individuelle Anfrage und kümmern uns sehr gerne individuell mit dir und deinem Unternehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.